Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zu der Überschrift, die ich gewählt habe, in Teufels Küche gekommen, ist die Ukraine, ist die Weltgemeinschaft. Sind wir ein Stück weit vielleicht auch selbst in Teufels Küche gekommen? Lese ich uns zwei Bibelverse, den einen aus Epheser 6, Vers 12 und den anderen aus 1. Petrus 5, Vers 8. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz, du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Der Teufel besucht Petrus, fragt ihn, ob man nicht mal ein Fußballspiel Himmel gegen Hölle machen könnte. Petrus hat dafür nur ein Lächeln übrig. Glaubt ihr, dass ihr auch nur die geringste Chance gegen den Himmel habt? Sämtliche guten Fußballspieler sind im Himmel. Puskas, Pelé, Beckenbauer, Charlton, Di Stefano, Maradona, Prohaska. Der Teufel lächelt zurück, macht nichts. Wir haben dafür alle Schiedsrichter. Es ist eigentlich keine Zeit dafür, einen Witz zu machen, aber irgendwie hilft der Humor auch manchmal, mit manchem fertig zu werden. Dass wir in Kriegszeiten unterwegs sind, brauche ich nicht lange betonen. Und dass wir die Macht des Bösen spüren, muss ich auch nicht extra unterstreichen. Die Bibeltexte in der Bibel geben ein Stück weit auch Antwort auf die Frage, was ist eigentlich das Böse und woher kommt das Böse? In der Bibel, das möchte ich gleich unterstreichen, gibt es kein ewiges Nebeneinander. Man spricht manchmal von einem Dualismus von Gut und Böse. Das Böse ist also auch in der Bibel nicht nur ein Mangel an Gutem. Die Bibel spricht ganz unverhohlen auch von einem personalen Bösen. Und sie sagt, es war am Anfang mal alles gut, aber dann ist das Böse hineingekommen und hat alles angenichtet. Der Vorteil dieser Sichtweise ist, dass es dann auch die Perspektive der Überwindung des Bösen geben kann. Wenn die beiden immer nebeneinander stehen, gibt es das nicht. Von Luther wird erzählt, allerdings sagen manche, dass das eine Legende ist, dass der Teufel für ihn so real war, dass er in Anfechtungszeiten ein Tintenfass nach ihm geworfen hat. Und hin und wieder wird einem der Fleck an der Wand heute noch in der Wartburg gezeigt. Aber Luther war nicht einfach nur ängstlich oder ein mittelalterlicher, erschrockener Mann, sondern er wusste einfach auch dieses. Christsein findet nicht im Traumland statt. Er hat zwar dann auch offen bekannt, Martin Luther, auch wieder humorvoll, jag ihn auch oft mit einem Furz hinweg, den Teufel. Aber er wusste dann auch um den Ernst der Sache. Und Christen wissen, dass sie auf der Abschussliste des Teufels stehen. Viele wissen es auch nicht. Und die wissen darum dann auch nicht, wo der Feind wirklich sitzt. Oft wird ja auch der Teufel lächerlich gemacht. Und das ist gewissermaßen vielleicht auch schon gleich eine seiner Maschen. Denn hat man keine Angst mehr vor ihm, gibt es auch keinen Widerstand mehr gegen ihn. Aus einer Märchenecke droht einem schließlich keine Gefahr. Aber Christen, daran erinnert auch dieser heutige Sonntag in Vocavit, sind Widerstandskämpfer gegen das Böse und gegen den Bösen. Und wir brauchen, das ist die frohe Botschaft dieses Sonntags, nicht in die Knie zu gehen. Wir müssen nicht am Boden liegen. Deswegen haben wir gesungen, We shall overcome. Das ist vielleicht noch eine Frage der Zeit, aber es steht fest, wir werden siegen. Wir müssen uns natürlich jetzt auch davor hüten, hinter jedem Busch den Teufel zu sehen. Aber wir sollen nüchtern sehen. Christen sind begehrte Leute. Passen wir auf, der Satan schnappt nach uns. Das hat Jesus schon zu seinem Lieblingsjünger Petrus gesagt. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten, zu sieben, zu schütteln wie den Weizen. Also aufgepasst und nicht etwa angepasst. Achtung, kein Teufelsschnäppchen werden. Manch einer ist eine leichte Beute von ihm. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Dieb. Ich habe das letzte Woche schon aus Johannes 10 gelesen. Jesus sagt, ein Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, also zu killen und umzubringen, zu zerstören. Das ist die Tätigkeit des Teufels. Der Teufel ist ein Dieb. Und das Zweite, was in der Bibel über ihn gesagt wird, er ist ein Lügner. Und das ist gleich mein erster Punkt. Der Teufel versucht uns, Lügen zuzuwerfen. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist ja jetzt wirklich spannend, denn wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen sich herausnehmen, die Wahrheit und das, was Wahrheit ist, selbst und eigenmächtig zu definieren. Das hängt damit zusammen, dass wir eine allgemeingültige, für alle gültige Wahrheit über uns nicht mehr denken konnten und darum abgeschafft haben. Die Folge davon ist, jeder definiert sich selbst seine Wahrheit. Und das taugt dem Diabolos, wie der Teufel in der Bibel heißt, Durcheinanderbringer übersetzt. Seine Geschäftsmethode ist Zuwerfen von Lügen. Vielleicht ist euch manchmal auch schon so ganz plötzlich und spontan ein Ball zugeworfen worden. Die Sportler unter uns mit einem Reflex vielleicht dafür, zucken zusammen und fangen ihn auf. Und das nutzt der Teufel jetzt auch im Geistigen. Er wirft uns seine Lügen zu und wir fangen sie auf. Denn sein Ziel ist, die Fakten verwirren und die Wahrheit damit unterdrücken. Und wenn das nicht geht, die Wahrheit verdrehen. Durch Fake News, wie das heute heißt, durch Falschmeldungen. Paulus weist uns dagegen hin in Epheser 6 auf den Gürtel der Wahrheit. Den sollen wir uns umschnallen. Der Teufel will ja zwingen und deshalb fürchtet und hasst er die Wahrheit, weil die Wahrheit laut Jesus frei macht. Johannes 8, 32 heißt es, die Wahrheit, sagt Jesus, wird euch frei machen. Der Teufel versucht uns, Lügen zuzuwerfen. Und ein zweites, der Teufel versucht uns in der Nachfolge Jesu zurückzuwerfen, dass wir das nicht mehr im Ernst tun. tun, Jesus nachfolgen, sondern dass wir das nur als ein Accessoire, als eine Beigabe in unserem Leben haben. Und dann driften wir Stück für Stück ab, verlassen, wie es im letzten Buch der Bibel heißt, die erste Liebe. Leben aus eigener Kraft, kleinweiß beginnt es, mit einer Salamitaktik, unmerklich, auch das ist die Masche des Diabolos. Und dann geraten wir manchmal dem Bösen zu nahe, vor allem auch ohne Anweisung. Wir sind unaufmerksam und ungerüstet. Und statt in der Mitte bei Christus als Jünger zu bleiben, wagen wir uns zu weit vor. Spielen wir mit dem Feuer, verbrennen wir uns die Finger. Der Teufel versucht uns in der Nachfolge zurückzuwerfen. Und wie tut er das? Er versucht als erstes uns aus dem Gebet rauszuwerfen. Denn das ist es, wovor sich der Teufel am meisten fürchtet, wenn Kinder Gottes inständig beten. Das ist darum, dass erst in einer diabolischen Anfechtung das Gebet erlahmt, fragen wir uns selbst, für wen beten wir noch? Das ist die Taktik des Teufels, uns an dieser Stelle einzulullen und einzuschläfern und in eine Schwäche hineinzuwerfen, in der wir zu müde sind, das Lebenssteuer noch einmal herumzuwerfen. Und dann versucht der Teufel uns auch aus der Gemeinschaft mit den Geschwistern rauszuwerfen. Plötzlich sind wir in schlechter Gesellschaft, ziehen, wie Paulus sagt, am fremden Joch mit den Ungläubigen. Das ist Petrus passiert, als er Jesus verleugnet hat. Er war ohne Anweisung Jesu, allein ohne Geschwister unterwegs. Und das versucht der Teufel immer wieder, uns einzureden, dass wir es selber schaffen. Und dann überschätzen wir uns selbst, dann sind wir verblendet, haben keinen Blick mehr für die eigenen Grenzen und Schwächen und tun dann plötzlich Dinge, so wie Petrus, die wir nie für möglich gehalten hätten. Petrus hatte geschworen, ich werde Jesus nie verleugnen. Und dann ist er tief gefallen, weil er sich für stärker gehalten hat, als er wirklich war. Dagegen empfiehlt Paulus in Epheser 6, als er die Waffenrüstung der Christen beschreibt, den Schild des Glaubens. Denn der Teufel versucht uns in der Nachfolge zurückzuwerfen. Ein drittes, weil wir müssen das wissen, damit wir uns rüsten können. Der Teufel versucht, unseren Glauben umzuwerfen. Er stellt uns Fallen, damit wir da hineintappen und in seinen Fallen sollen wir fallen. Und eine Falle ist zum Beispiel das Misstrauen. Er will, dass wir denken, dass Gott uns etwas missgönnt und er will, dass wir ihm da auf den Leim gehen, auf ihn reinfallen und er lockt selbst mit falschen Versprechungen, ich mach dich glücklich und er tarnt sich nicht selten als Engel des Lichts, damit man das nicht gleich erkennt. Aber im Grunde will er uns mit Heißhunger verschlingen. Der Teufel verspricht viel, gibt nichts und nimmt am Ende alles. Paulus empfiehlt dagegen in seiner Waffenrüstung den Helm des Heils. Den Helm des Heils. Weil der Teufel versucht, unseren Glauben umzuwerfen. Und was ist die letzte Geschichte? Mein vierter Punkt. Zum Schluss versucht der Teufel dann, uns unser Versagen vorzuwerfen und als Schmutz uns anzuwerfen. Schadenfroh zeigt er auch dem gescheiterten Petrus am Schluss, du hast versagt und darum bist du ein Versager. Aber das ist genau das, was Gott nie sagen würde. Du hast zwar versagt, aber deswegen ist es noch nicht dein Wesen, Versager zu sein. Aber der Teufel stürzt in diese Verzweiflung und er erfüllt uns mit dunklen Zwangsgedanken und dann hat er es geschafft. Und sein Werk vollendet. Zum Schluss versucht der Teufel immer, das Versagen vorzuwerfen und als Schmutz anzuwerfen. Und dagegen empfiehlt Paulus den Panzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist nämlich nicht etwas Eigenes, sondern etwas, was Gott uns anzieht. Damit deckt er unsere Schwachstellen, unsere Ungerechtigkeit, unser Versagen zu. Aber der Teufel versucht uns, unser Versagen ständig vorzuwerfen und uns als Schmutz anzuwerfen. Wie gehen wir jetzt mit diesen Versuchungen um? Zum Schluss noch ein paar Bemerkungen dazu. Zunächst geht es darum, die Versuchung zu begreifen. Das Muster zum Beispiel einer Versuchung zu erkennen, um sich dann auch darauf vorzubereiten. Wie funktioniert eine teuflische Versuchung? Meistens knüpft sie an eine große Sehnsucht des Menschen, zum Beispiel die, glücklich zu sein. Aber der Teufel verspricht dann eine Erfüllung, aber auf eine falsche Weise und nicht selten auch zu einem falschen Zeitpunkt, nämlich in einer Abkürzung. Und da muss man wissen, Versuchungen lauern nicht nur um uns, sondern sie beginnen immer auch in uns. So war das auch im Paradies bei Adam und Eva. Die bekamen von der Schlange eingeredet den Zweifel an der Güte Gottes und den Zweifel an der Wahrhaftigkeit Gottes. Was hat Gott gesagt? Ihr dürft nicht von allen Früchten essen. Typisch Gott, denkt die Schlange. Und redet es Adam und Eva ein, dass sie zweifeln an der Güte Gottes. Dabei hatte er gesagt, ihr dürft zunächst alles nehmen im Garten. Allerdings gibt es dann eine Ausnahme, damit ihr begreift, dass das Gute euch gesagt sein soll von mir. Aber der Satan sät Zweifel an der Güte Gottes und an der Wahrhaftigkeit Gottes. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Stimmt nicht, sagt die Schlange. Und am Ende sind Adam und Eva verführt, ihre Beziehung zu Gott vergiftet, sie selbst total verkrampft und am Ende vertrieben aus dem Paradies. Der Teufel sorgt nicht nur für Kriegskrisen, sondern er beginnt immer auch mit einer Vertrauenskrise und einer Beziehungskrise, mit der er uns mit Gott entzweien will. Wie entgehen wir dem jetzt? Ganz schlicht zunächst dadurch, dass wir uns auf etwas anderes konzentrieren. Das klingt jetzt ein bisschen lapidar. Aber die, die schon gekämpft haben, wissen, es funktioniert nicht, einem Gedanken widerstehen zu wollen. Denn der Versuch, einem Gedanken widerstehen zu wollen, brennt den Gedanken nur noch tiefer in unser Gedächtnis ein. Je mehr man versucht, einen Gedanken zu bekämpfen, desto stärker vereinnahmt und kontrolliert er einen. Und darum ist jetzt wichtig zu begreifen, der Kampf gegen das Böse und auch gegen den Bösen wird in den Gedanken gewonnen oder verloren. Machen wir uns klar, was immer unsere Aufmerksamkeit besitzt, wird uns am Ende besitzen. Das zeigt die Werbung und das zeigt uns zum Beispiel auch, wenn unser Nachbar gähnt. Das steckt an. Da ist so etwas wie die Kraft der Suggestion. Wir bewegen uns unwillkürlich auf das zu, worauf wir unsere Aufmerksamkeit gerichtet haben. Nebenbei gesagt, darum funktionieren die meisten Diäten nicht, weil sie einen nur dazu bringen, die ganze Zeit über das Essen nachzudenken, was garantiert, dass man ständig hungrig ist. Und die Versuchung beginnt damit, dass sie meine Aufmerksamkeit erregt. Und was meine Aufmerksamkeit hat, weckt meine Gefühle. Und meine Gefühle aktivieren dann mein Verhalten. Und schließlich handle ich so, wie ich mich fühle. Der Russe fühlt sich bedroht. Und darum ist eine Versuchung, konzentriert zu ignorieren, viel effektiver, als gegen sie anzukämpfen. Also wenn die Versuchung dich anruft, einfach wieder auflegen. Nicht argumentieren. Das ist Adam und Eva im Paradies zum Verhängnis geworden. Manchmal ist es vielleicht sogar das Beste, wegzulaufen und sich bedrohlichen Situationen physisch zu entziehen. Denn es ist leichter, eine Versuchung zu umgehen, als ihr zu entkommen. Was tun wir? Wie werden wir da praktisch? Paulus schreibt in 2. Korinther 10, Vers 5, wir nehmen jetzt gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Vielleicht hilft es ja auch, mit jemandem über die eigenen Versuchungen zu sprechen, denn die Überwindung beginnt dann manchmal auch mit der Offenlegung. Probleme gedeihen immer am besten im Dunkeln und werden dort immer größer, wo sie verborgen werden. Im Licht der Wahrheit schrumpfen die Probleme. Und der Teufel will, dass wir denken, unsere Sünden und Versuchungen sind einzigartig und müssen deshalb ein Geheimnis bleiben. Tatsächlich aber sitzen wir alle im selben Boot und dürfen den Stolz ablegen und beichten. Nicht länger andere denken lassen, wir hätten alles unter Kontrolle. Denn alles in meinem Leben, worüber ich nicht offen sprechen kann, ist letztlich wohl außer Kontrolle. Also die Versuchung begreifen. Und ein vorletztes. Die Versuchung so sehen, durch Versuchung reifen. Wir werden Herausforderungen durch das Böse nie entwachsen. Und vielleicht sind ja solche Herausforderungen manchmal auch Komplimente. Bedenken wir einmal dieses. Jede Versuchung bietet ja nicht nur die Gelegenheit, falsch zu handeln, sondern auch richtig zu handeln. Sie muss kein Stolperstein sein. Sie kann auch ein Trittstein werden, durch die Gott seine Art in uns hervorbringt, indem er uns in Situationen kommen lässt, wo wir versucht sind, genau das Gegenteil seiner Eigenart an den Tag zu legen. Also zurückzuschlagen. Aber wir dürfen Christus ähnlicher werden. Und das bedeutet, ich mache mich jetzt ganz neu von ihm abhängig. Und ich bitte auch ihn um Hilfe. Es gibt für uns eine 24-Stunden-Hotline, die nie unbesetzt ist. Wir dürfen durch Versuchung reifen und dann zum Schluss etwas Überraschendes, sogar den Versucher angreifen. Vor der Bosheit sollen wir fliehen, sagt die Bibel. Flieht das Böse. Aber beim Teufel sagt sie, widerstehet ihm. Lasst euch nicht einschüchtern. Jakobus 4, 7, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Allerdings bin ich in der Lage, den Versucher anzugreifen und Nein zum Teufel zu sagen, nur wenn ich vorher auch Ja gesagt habe zu Jesus. Und den, der das getan hat, kann der Teufel zu nichts zwingen. Er kann nur versuchen, mir was einzureden. Und dann diskutiere ich nicht mit ihm. Mach es wie Jesus. Habt ihr die Schriftlesung noch im Gedächtnis? Selbst Jesus hat sich gewehrt gegen den Versucher. Womit? Durch Gottes Wort. Er hat gegen die diabolischen Überredungsversuche das Schwert des Geistes, wie Paulus sagt, eingesetzt. Und der Teufel hat auch Angst vor der Macht von Gottes Wort. Und wenn ich es kenne, auch ein bisschen auswendig, dann habe ich Munition, um mich zu wehren und kann den Versucher angreifen. Ein letztes, wenn wir schwach werden, was relativ schnell passiert ist, was hilft uns dann? Dann gibt es, und auch das möchte ich jetzt unterstreichen, Gott sei Dank gibt es die Fürbitte von Jesus. Das hat er zu Petrus gesagt, der ihn verleugnet hat. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das hat er zu ihm gesagt, bevor er, der Petrus, seinen tiefen Fall getan hat. Und diese Fürbitte brauchen wir auch und dürfen wir aber auch haben. Lasst uns vielleicht gerade in diesen Kriegszeiten in der Früh darum ganz neu, ganz bewusst Luthers Morgensegen beten. Ich schließe mit ihm. Ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Barmherziger Gott und Vater, wir brauchen deinen Schutz. Und wir brauchen deine Waffenrüstung. Wir sind umkämpft und wir müssen aber nicht unterliegen, sondern dürfen überwinden. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir zu dir gehören. Hilf uns, die Maschen des Bösen zu durchschauen und bewahre uns, auf sie hereinzufallen. Lass uns Widerstand leisten, aber auch weise und vorsichtig zurückgezogen sein. Hilf uns auch jetzt in diesen Zeiten, die so hässlich geworden sind, im Licht zu wandeln. Bewahre du uns vor noch mehr Finsternis. Wir rufen zu dir um dein Erbarmen. Amen. Zum Bedenken des Gehörten jetzt noch einmal vom Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«.